Guten Morgen. Oh, alle wach noch, ja? Jona, Kapitel 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Und dann etwas später, in Jona 3, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig und langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Der Andere, die Andere. Heute ist die letzte Predigt aus dieser Reihe und der Fokus liegt ganz ähnlich wie letzte Woche, wenn ihr es noch im Ohr habt, was Dani uns erzählt hat, auf dem Thema Der Andere als ein Feind. Erstmal ein großes Lob, dass ihr euch Zeit nehmt, auf Gottes Wort zu hören. Vielleicht ist eure Adventszeit stressig. Vielleicht ist auch die Adventszeit sehr besinnlich, aber toll, dass ihr zuhört. Gottes Wort hat uns so viel zu geben. Also letzte Woche etwas über Feindesliebe und das baut aufeinander auf. Die Textgrundlage ist das ganze Buch Jona, aber diese beiden Abschnitte habe ich rausgegriffen. Viele Gedanken sind inspiriert von dem Autor Tim Keller. Von dem kann ich so viel empfehlen. Also, der hat ein ganzes Buch geschrieben über Jona und da steckt wirklich enorm viel drin, dieses kleine Buch. Wenn man sich das ganze Buch anschaut, dann fällt eine Sache auf: Das Wort groß kommt ganz häufig vor. Große Stadt, große Wut und so weiter. Und deswegen heißen auch die drei Punkte, hier habt ihr sie schon, Ninives große Bosheit, Jonas große Wut und Gottes große Liebe. Viele von den Dingen beschäftigen mich persönlich sehr. Vielleicht kommt das an der einen oder anderen Stelle raus. Die Punkte, die nehmen uns mit in diese Geschichte, die vielen bestimmt schon seit der Kindheit bekannt ist. Seit dem Kindergottesdienst vielleicht. Aber sie können uns vielleicht neue Aspekte zeigen auf das Thema der andere, also mein Gegenüber, als ein Feind. Was können wir dann für unseren Alltag lernen und wie können wir dem anderen begegnen? Jetzt sagt vielleicht einer: Ich habe doch gar keinen Feind. Der letzte Woche habt ihr auch gehört, manchmal denkt man, ja, wir haben gar keinen Feind, plötzlich gibt es dann doch einen, ne? Aber wenn das dir so geht, dann denk mal, wo gibt es vielleicht Mobbing in deinem Umfeld? Wo gibt es ungerechtfertigten Druck von Kollegen, von Vorgesetzten, von Mitschülern, von Kommilitonen? Wo gibt es kleine Sticheleien im Alltag? Wo bist du mit Menschen nicht versöhnt, die dir geschadet haben? Wir gehen auf Weihnachten zu, man sieht die Familie und vielleicht gibt es Spannungen in der Familie. Oder wer dann Autofahrten vorhat, wo ärgerst du dich über die Mitfahrer oder über die anderen Autofahrer, die irgendwie die Verkehrsordnung nicht einhalten? Vielleicht, oder dass sie kein Verständnis dafür haben, dass man die selber nicht einhält. Vielleicht hast du auch allgemein einen Groll auf die Gesellschaft, weil dich das Leben unfair behandelt hat. Vielleicht gibt es sogar ganze Völker oder Menschen in hoher Verantwortung, die dich ärgern, wenn du über sie hörst oder etwas in den Nachrichten über sie liest. Und all das können Situationen sein, wo wir den anderen als eine Art Feind erleben. Manchmal ist es aber auch nur ganz verborgen im Herz. Erster Punkt, Ninives große Bosheit. Ihr seht mal auf dem nächsten Bild eine Darstellung aus dem alten Vorderen Orient. Und das Volk der Assyrer, das war ja die Hauptstadt Assyriens, Ninive, das war ein sehr grausames Volk. Wir erkennen hier assyrische Soldaten, die eine Stadt belagern, hier mit diesen Leitern. Und man kann Kriegsbögen erkennen, man kann Spieße erkennen, hier die schießen. Wer genau hinschaut, sieht, hier ist einer aufgespießt worden und fällt herunter. Wir sehen auch, hier unten gibt es eine Deportation von den Gefangenen. Und besonders krass, also hier ist so ein Assyrer und hier sind die Gefangenen. Besonders krass hier, es werden abgeschlagene Köpfe hochgehalten. Also es ist nicht nur in diesen Darstellungen, sondern auch in den Texten, dass es ganz bekannt war, dass dieses Volk der Assyrer sich sogar damit rühmte, grausam zu sein. Und plötzlich merken wir, dass diese uralte, einer der ersten Weltmächte unserer Erde, ganz viel mit uns heute zu tun hat. Wir haben eben auch gesungen von den Weltmächten. Keine Weltmacht, nichts kommt an dich heran. Weil diese Grausamkeiten von einer Weltmacht, die haben zu tun mit unserer Zeit. Da gibt es auch Weltmächte und Kriege, Eroberungen, Grausamkeiten, Gewalt, entfesselter Hass, Terror, Chaos. Wenn wir uns genauer anschauen, also wie heute, wenn wir uns genauer anschauen, wie waren die Assyrer? Also eine Weltmacht im alten Orient. Erst war die Hauptstadt Assur, daher auch der Name, und dann später hat sich das verschoben. Wir sind in der neuassyrischen Zeit, dann war Ninive die Hauptstadt. Das ist also genau die Lebenszeit, also die Phase, in der Jona gelebt hat. Das kann man in 2. Könige 14 nachschauen. Es heißt, dass die Bosheit von Ninive vor Gottes Angesicht kam. Und Angesicht wurde mir beim Durchschauen über dieses Buch und Vertiefen zu so einem Schlüsselwort. Jona flieht vor dem Angesicht Gottes. Und die Bosheit Ninives kommt vor das Angesicht Gottes. Das Volk war so gewaltsam, dass wir Berichte haben, außerbiblische Berichte, von Königen Ninives, dass sie immer mal eine Sonnenfinsternis oder ein Erdbeben dazu nutzten, das ganze Volk zu Buße aufzurufen. Das gab es. In Sack und Asche. Also es wirkt für uns vielleicht merkwürdig hier Kapitel 3, die ganze Stadt tut Buße, aber das gab es damals wirklich. Und selbst die Könige waren, Ninives waren damit überfordert, dass das Volk so verroht war. Bis heute wird am höchsten Feiertag der Juden, am Yom Kippur, am Versöhnungstag, das Buch Jona gelesen, weil es da auch um Umkehr geht, um Buße. Das ist hochaktuell für uns. Der Advent ist eine Bußzeit, ist eine Fastenzeit. Die Jesus-Bewegung begann damit, tut Buße. Wir müssen Buße tun, immer wieder. Die Reformationsbewegung war eine Bußbewegung. Die erste These war, das ganze Leben eines Christen ist Buße. Immer wieder, wir brauchen es umzudenken. Und die ersten Psalmen auf Deutsch, die Luther übersetzte, waren auch die Bußpsalmen. Wo gibt es Punkte, wo du merkst, da müsste ich umkehren? Ich muss da umdenken, wenn ich Gottes Wort ernst nehme. und mich das durchanalysiert, dann ist genau das, was Dorit am Anfang vorgelesen hat, so, dass wir alle Sünder sind und wir brauchen diese Umkehr. Interessant auch in der babylonischen und später assyrischen Mythologie. Da gab es eine Erzählung von einem Fischmenschen. Der hatte so Namen wie Adapa oder Oannes oder Uanna. Und wahrscheinlich haben diese Märchen, diese Mythologien im Hintergrund von den Assyrern das befördert, als so ein Jona kommt aus einem Fisch und denen eine Botschaft erzählt. Das hat gepasst mit deren Erzählungen, mit deren Ahnungen über die Welt. Was auch den Weltmächten heute ähnelt, ist, dass für die Assyrer waren die anderen kleinen Völker drumherum einfach nur Spielbälle. So auch das Nordreich Israel, aus dem ja der Jona kam, kleine Spielbälle auf ihrem Schachbrett, wo sie das verschieben konnten, wie sie wollten. Und was war also die Strategie, es liegt ganz auf der Hand, von diesem grausamen Volk der Assyrer, die Strategie, mit dem anderen umzugehen, wenn er mir nicht passt? Aggression, Angriff, Deportation, Folter sogar. Also das war Punkt 1, Ninives große Bosheit. So gingen sie mit dem anderen um. Und wie ging Jona mit ihnen um? Das ist Punkt 2, Jonas große Wut. Also wie geht ein ungehorsamer Prophet mit Feinden um oder mit denen um, die ihm nicht passen? Jona läuft weg. Gott sagt so und Jona macht so. Das ist genau, was Sünde ist. Gott sagt uns, so ist es gut zu leben. Da ist Segen. Und Jona macht so. Wem geht es nicht auch so? Immer wieder haben wir Punkte in unserem Leben, wo Gott uns eigentlich klar etwas sagt. Aber wir machen es anders. Jona flieht vor dem Angesicht Gottes. Und dieses Fliehen vor Gottes Angesicht ist zugleich auch, er flieht vor dem Angesicht der anderen. Der will nichts mit denen zu tun haben. Tarsis, wahrscheinlich in Spanien, ist genau die andere Richtung. Und auch als er dann auf diesem Boot ist und der Sturm kommt, dann geht er weg von denen, geht runter ins Boot. Ich will nichts damit zu tun haben. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du nicht der aggressive Typ wie die Assyrer. Vielleicht bist du mehr der Distanztyp, der Mauern baut, wenn da ein Konflikt ist. Vielleicht gehst du eher auf kühle Distanz. Vielleicht wartest du eher ab wie der Jona auf dem Berg, voller Groll und hoffst, dass dem was passiert, dieser Stadt da unten, dass dem anderen was Schlimmes passiert. Schauen wir mal, was war Jonas Problem? Es ist ja auf einer Ebene ganz verständlich. Die Assyrer, die waren anders. Die waren ein fremdes Volk. Aber so viel mehr, sie waren grausam. Ihr seht auf dem nächsten Bild eine Taube. Ah, das ist der wütende Jona. Und danke, genau. Das ist die Taube. Jona heißt Taube. Und so eine Taube, wenn Gefahr ist, fliegt er weg. Ne? Und die Taube ist auch ein Symbol für das Volk Israel. In der Bibel wird das verglichen, so eine kleine Taube und dann kommen die Raubtiere. Das sind so die großen, mächtigen Völker, die dann versuchen, diese kleine Taube zu packen. Also man kann es erstmal verstehen. Er rennt weg, er ist in Gefahr, er hat auch Angst. Das ist zwar die Hauptstadt von einer Weltmacht. Stellt mal vor, heute geht jemand in irgendeine der Hauptstädte von einer Weltmacht und sagt, ihr macht das falsch. Bitte hört auf mit diesem Krieg oder so. Man kann den Jona schon verstehen. Aber wahrscheinlich ist da noch mehr. Er will nichts mit denen zu tun haben. Vielleicht war da auch ein Rassismus bei ihm. Ein Rassismus, der andere Völker abwertet. Ganz aktuell. Das ist natürlich eine leichte Strategie, sich selber dann groß zu machen, wenn man den anderen abwertet. Er ist ja von einem anderen Volk. Hier in Sachsen, zur Zeit von August dem Starken noch, war es Juden nicht gestattet, beerdigt zu werden. In Sachsen. Sie mussten dann immer bis nach Tschechien, um dort überhaupt bestattet werden zu können. Das wurde erst später geändert. Wir haben das hier in der Geschichte. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du, mir ging es lange so, und dann kommt das wieder hoch. Ein, zwei Völker sind dir im Sinn, die du eigentlich hast. Wo du dir sagst, was ist mit denen? Was haben die meinen Vorfahren angetan? Solche Dinge können in uns brodeln. Eine andere Sache, warum Jona wegläuft, wahrscheinlich ist das Gegenteil, ist das eigene Überhöhen, Nationalismus. In Kapitel 1, Vers 9 sagt er, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn. Womöglich war er stolz darauf, er ist dieses Volk. Und das ist ja besonders wichtig, also kann ich auf die anderen herabsehen. Was wahrscheinlich, das sind jetzt auch ein bisschen Mutmaßungen, ne? Was wahrscheinlich in seinem Herzen auch war, ist der nicht nur Rassismus, Nationalismus, sondern Moralismus, also Gesetzlichkeit, dieses Religiöse. Das ist gerade für gläubige Menschen eine Gefahr. Gesetzlichkeit, dass jemand wie der Jona, der zitiert hier, wie Gott ist, aber er ist sauer darauf. Er kennt die Tora, Kapitel 4, diese Verse, was er zitiert. Und wenn er in Not ist, dann sogar im Fisch schreibt er einen Psalm. Also der ist so fromm, oder? Aber dieses Fromme hat ihm nicht geholfen, dass er den eigentlichen Kern erfasst hat, Gott und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Sondern was ihn gepackt hat, war der Stolz, Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit. Das ist wahrscheinlich, was dahinter steht. Wenn man stolz ist, dann kann man andere abwerten, dann kann man das eigene aufwerten und man ist blind dafür. Wenn man selbst herrlich geworden ist, dann überhöht man sich selbst. Wie ist das bei dir? Stolz und Selbstherrlichkeit sind schwer zu erkennen. Oft brauchen wir einen Spiegel, um das uns selber einzugestehen. Der Jona ist sehr tief gesunken. Nicht nur in die See, sondern in seiner Seele. Ist sehr tief gesunken. Und Abgründe tun sich auf. Wenn ihr euch erinnert an die erste Predigt unserer Predigtreihe, da ging es ja darum, Johannes hatte gepredigt über das höchste Gebot. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jona macht genau das Gegenteil. Er läuft weg von Gott, von seinem Angesicht und er läuft weg von den Menschen. Bei uns kann das auch oft so sein. Wir suchen nicht Gottes Angesicht und wir bleiben dann auch nicht auf Augenhöhe mit dem anderen, sondern wir entwickeln so unsere Strategien und Muster und das kann sich auch festfahren. Eben zu fliehen oder anzugreifen. Das höchste Gebot würde uns herausreißen. Könnt ihr mal gerade diese drei Finger nehmen? Na bitte, einfach mal so vor euch. Dann sag mal, liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Ne? Dann könnten wir patriotisch sein. Das ist okay. Aber nicht nationalistisch. Dann könnten wir andere Völker lieben, weil wir Gott lieben, der alle Völker geschaffen hat. Ganz oft gibt es das im Biblischen, dieses Und. Das gehört zusammen und nicht, wie wir es oft erleben, gesellschaftlich polarisiert, entweder oder. Und für uns heute, ah ja, genau, danke. Ihr wisst nicht, wann ihr weiterschalten müsst, sorry. Das war die. Für uns heute ist es noch mal schwieriger. Studien haben gezeigt, dass die Empathie abnimmt, eben weil wir uns andere Formen von Kommunikation antrainieren und wir schauen nicht mehr ins Angesicht. Also weniger. Wir schauen hier und wir können connected sein mit, schickt nach Japan und dann, also. Aber das Angesicht. Ne? Das verschärft das noch. Ne? Also es soll kein Verteufeln sein. Technologie hat immer Segen und Fluch. Aber das ist eben die schlechte Seite davon. Nochmal zusammengefasst, diese zwei Punkte bisher. Was sind die zwei Strategien zum Umgang mit dem anderen im Konflikt? Die meisten von uns neigen im Umgang mit anderen, wenn wir sie als Feinde sehen, zu dem einen oder anderen Konfliktverhalten. Danke. Entweder Fight, der assyrische Angriff, das ist jetzt nicht auf Spanisch, sorry, oder Flight, wie Jonas Flucht. Bei der ersten Strategie, da gehe ich mit meinem Wut, mit meinem Hass so um, indem und vor allen Dingen während ich mich an dem anderen räche. So verarbeite ich die Wut. Ich knall sie dem anderen einfach hin und greife damit direkt an. Und das ist dann eine ganz sichtbare Zerstörung in Worten oder in Taten. Auf der anderen Seite, das wirkt erstmal nobler, Jonas Flucht. Ich gehe so mit meiner Wut um, indem ich sie wegdränge und eine Mauer aufbaue. Sie ist zwar in meinem Herzen, aber nach außen sieht man das nicht. Nach außen bin ich ja vielleicht ein guter Christ oder so. Ne? Ich gehe auf Distanz, aber die Bitterkeit und der Groll ist in mir. So eine Flucht kann auch eine Sucht sein, wohin man sich flieht. Ein innerer, ein unsichtbarer Groll. Beides sind schlechte Alternativen, auch wenn die zweite vielleicht erstmal netter wirkt. Was wir eigentlich wollen, ist no hate. Kein Hass. Aber wir schaffen das so oft nicht als Menschen. Ne? Da müssen wir gar nicht erst die Kriege anschauen, sondern unseren Alltag. Wir müssen gar nicht nur ins Politische gehen, sondern ganz im Persönlichen. Was sind unsere Strategien? Angriff oder das Weglaufen und Mauern bauen? Ich finde mich in beiden wieder. Das waren Punkt 1 und Punkt 2. Ninives große Bosheit und Jonas große Wut. Aber was ist der Ausweg? Bis hierhin wäre das Gesetz. Bis hierhin wäre das der hohe Anspruch an uns und wie wir scheitern. Aber ab jetzt kommt Evangelium, Gottes große Liebe. Oh, jetzt haben wir gemeinsam gearbeitet. Genau, das ist Punkt 3. Wie geht der gnädige Gott mit Feinden um? Na, er hat ganz viel Geduld. Ich hoffe, ihr habt auch noch die Geduld für diesen letzten Punkt. Gott hat so viel Geduld, dass er dem Jona auf verschiedenen Wegen begegnet. Einmal spricht er ihn ganz direkt an. Jona, geh nach Ninive. Vielleicht vernimmst du manchmal Gottes Reden so. Vielleicht bist du offen für Gottes Reden auf diese Art. Dann spricht er Jona in dem Sturm an. Wie geht es dir, wenn da Lebensstürme sind, wenn da Krisen sind? Ist es Gottes Reden? Kannst du es da hören zu dir? C.S. Lewis hat ja mal gesagt, das Leiden ist das Megafon Gottes, um uns etwas zu sagen, was wir sonst nicht hören würden. Dann begegnet er dem Jona aber auch durch das, was der Kapitän sagt, was die Matrosen ihm sagen. Und später sogar die Stadtbewohner. Und es ist ja so komisch, dass in dem Buch Jona genau die Leute, die eigentlich nicht den Gott der Bibel kennen, sich so viel besser verhalten. Und sie halten dem Jona den Spiegel vor. für uns als gläubige Menschen, vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, da ist jemand, der glaubt was ganz anderes oder der glaubt gar nichts. Aber diese Menschen halten uns den Spiegel vor und wir merken, Mann, von Jesus her müsste ich eigentlich so sein. Dann ist da der große Fisch, vielleicht so eine eklige Erfahrung oder auch eine Bewahrung. Wie redet Gott zu dir durch Bewahrungen? Oh, ich glaube, braucht deine Hilfe, Julian, jetzt für die nächste Folie. In der Stadt, genau, die Stadtbewohner, das sollen die Häuser sein. Das hatte ich gerade und dann kann noch weiter. Ja, hier ist der große Fisch und nochmal weiter. Natürlich begegnet Gott dem Jona auch in der Tora. Er kennt das. Nun, habt ihr vielleicht mal den Spruch gehört, Mensch, gebrauche, was du liest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Eieiei, wir können die Bibel auch so lesen, dass wir es nicht machen, was da steht. Dann begegnet er ihm in dieser Staude. Das ist, sagen wir mal, ein Symbol für die Bequemlichkeit. Der Jona macht sich diese Hütte und dann, Gott schenkt ihm noch eine Staude dazu, als würde er das noch unterstützen. Mach's dir bequem, bitteschön. So, ne? Das ist so viel Humor, wenn man genauer hinschaut. Das Buch ist eine einzige Satire. Und bei dem Nächsten, dann kommt dieser kleine Wurm, wahrscheinlich die Staude ist ein Rizinus, und da kommt dieser Wurm und knabbert da dran. Und mal für uns die Frage, was wurmt dich? Wenn dich etwas wurmt, vielleicht ist es auch ein Reden Gottes. Was zeigt es dir auf? Und zum Schluss dann dieser heiße Ostwind, unangenehm, und das ist ja auch sogar gefährlich, da in der Wüste draußen. Die Strategie Gottes ist nicht einfach Angriff oder dass er jetzt sein Angesicht abwendet und wegläuft, sondern er konfrontiert den Jona mit Wahrheit, aber auch gleichzeitig mit seiner Liebe, mit seiner Geduld. Den Spiegel vor Augen halten, aber liebevoll. Das ist das, können wir das lernen? Gott macht es so mit Jona, er macht es auch mit Ninive. Es gibt eine klare Ansage, kehrt um. Aber diese klare Ansage kommt nicht durch eine Donnerstimme oder durch ein Erdbeben oder eine Sonnenfinsternis, wie das die in Ninive kannten, sondern kommt durch einen verwundbaren Boten. Die hätten ihn umbringen können. Unser Meister war auch so ein verwundbarer Bote. Und von daher kommt uns die Kraft, dass wir lernen, dass wir das einüben können, auch auf diese Art zu reagieren. Gottes große Liebe zeigt sich am deutlichsten in dem, der an Weihnachten gekommen ist. Jesus spricht ja vom Zeichen des Jona. Jesus zeigt uns das Angesicht Gottes. Jesus ist Gott auf Augenhöhe für uns. Denn er war Gott gehorsam und lief nicht weg. Er ging für uns in den größten Sturm, Sünde und Tod. Er verkündete die gute Nachricht und nicht bloß diese verkürzte Gerichtsbotschaft, wie beim Jona. Anstatt sich aus der Stadt zurückzuziehen und über sie wütend zu sein, weinte Jesus über die Stadt, weil er sie liebte. Anstatt sich bei Gott zu beschweren, betete er für die Stadt. Und als er dann später doch aus der Stadt ging, dann nicht um abzuwarten, ob sie verurteilt wird, sondern um für sie zu sterben, für uns zu sterben. Am Kreuz ist es natürlich am allerdeutlichsten. Da ist die klare Ansage, das klare Gericht. Aber es hat ihn getroffen. Und es sind zugleich die ausgebreiteten Arme der Liebe. Wir brauchen diesen Retter. Deswegen ist Weihnachten eine frohe Botschaft. Deswegen ist es großartig, was wir feiern in den nächsten Tagen. Jesus betete am Kreuz noch für seine Feinde. Ja, er war so verwundbar und gleichzeitig auch ein wunderbarer Bote. Denn wie Jona kehrte er nach 3 Tagen zurück zu den Lebenden. Wir fügen uns oft Wunden zu. Aber Jesus macht, das dichten die Obros, unsere Wunden zu Wundern, wenn wir sie ihm hinhalten. Weil er sich für uns hat verwunden lassen. Weil sein Blut für uns floss. Dieser Rizinusbaum, ich brauche deine Hilfe, Julian, da habt ihr ihn nochmal. Der wird auch genannt der Wunderbaum. Also das ist wahrscheinlich diese Staude, die beim Jona wuchs, die wächst sehr schnell. Und die wird aber auch genannt Christuspalme. Diese roten Stiele erinnern an das Blut Jesu, an Gottes große Liebe. Zum Schluss praktische Tipps, Challenges zum Umgang. Also wir können von Jona lernen, die Wut nicht dem anderen hinzuknallen, also er hat das dann gemacht, aber die Wut können wir Gott hinknallen. Ungeschminktes Gebet, es kann auch mit Psalmen sein, aber einfach das Rausschreien, worüber wir uns ärgern. Können wir so eine Beziehung zu Gott haben, dass wir ihm das hinschreien? Das ärgert mich. Und danach dem anderen frei begegnen. Anstatt, dass wir dieses Hinschreien unserem Gegenüber zumuten. Das heißt, wir gehen mit unserer Wut um, bevor wir mit dem anderen umgehen. Bevor wir ihm begegnen. Das ist genau auch, was David in dem Psalm macht. Er betet, dass er wünscht dem Saul, dass ihm das und das passiert und danach kann er ihm frei begegnen. Können wir das lernen? Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir ihn betrachten, was er getan hat, diese ganzen Punkte eben, dann hilft uns das, dass unsere Wut ein bisschen schmilzt. Das Praktischste zu den Praxistipps ist eine gute Theorie. Theorie heißt Betrachtung und Jesus zu betrachten, das verändert unsere Praxis. Dann können wir lernen, weder wegzulaufen, abzuhauen, wenn ein Konflikt eigentlich wäre, man müsste etwas klären, noch dem anderen das hinzuknallen, sondern in Liebe und in Wahrheit konfrontieren. Das sind natürlich alles Prozesse, die eingeübt werden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das sind auch, wir haben letzte Woche darüber gehört, Muster, die in uns sind. Aber Gott konnte den eigensinnigen Jona gebrauchen und er kann auch dich gebrauchen. Und wir haben als Nachfolger Jesu die DNA Jesu in uns. Und es ist uns versprochen, was er in uns begonnen hat, bringt er auch zum Ziel. Gottes große Liebe ist in unserem Herzen. Dazu singen wir ein passendes Lied, wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt. Amen.